Und du hast einen wunderbaren Plan geschaffen, den du in Souveränität umsetzt. Und wir sind in dieser Welt und vergänglich, und oft schauen wir mehr auf diese Welt. Diese Welt lässt uns erzittern. Aber dein Evangelium ist herrlich. Und so bitte ich dich, nutze diese Bibelstunde, dass du uns ausrichtest auf den Herrn Jesus, was er getan hat und vor allem, was für eine Schönheit an Erlösung noch auf uns wartet. Durch den Joel hast du uns tief damit hineingenommen, wunderbare Verheißung gegeben. Ich bitte dich, da öffne uns die Augen dafür, dass wir eine Sehnsucht bekommen nach deinem Heil. Amen. Genau, wir wollen gemeinsam den Propheten Joel anschauen. Genau, ich möchte anfangen mal mit Vers 1 den zu lesen, und dann möchte ich mit euch zweimal durch diesen kleinen Propheten durchgehen, zunächst mal einen Überblick geben, allein von diesem Buch her, und dann möchte ich uns eine Brille aufsetzen vom Neuen Testament her und dann ein zweites Mal durchgehen mit dieser Jesusbrille nochmal diesen Brief, dieses Buch lesen und schauen, was das vom Evangelium uns her zu sagen hat. Genau, Joel 1, Vers 1, das ist die Einleitung, ein ganz kurzer Abschnitt. Genau, noch kurz der Hinweis für all die, die ihr so ferne zuschaut. Ich habe wieder im Infotext von dem Video, könnt ihr die Gliederung und so mitnehmen. Da könnt ihr da ein bisschen mit reinschauen. Genau, aber jetzt Joel 1, Vers 1. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn Petuels, geschah. Und es ist schon eine Einleitung. Wir haben hier kein König. Manchmal heißt es, der zur Zeit Ahas oder sowas gesprochen hat. Das finden wir hier nicht. Wir finden auch nicht direkt, wen er anspricht. Das ist aber nachher klar, er spricht Israel an. Eine sehr knappe Einführung. Und es führt uns zu, wenn wir die W-Fragen stellen. Wer hat es geschrieben? Wann hat er es geschrieben? An wen hat er es geschrieben? Das ist schwierig zu beantworten. Wie in so vielen Büchern wissen wir es nicht. Wir wissen, Joel, okay, schlagen wir mal im Lexikon nach, dann finden wir noch 12 andere Joels im Alten Testament. Aber für keiner von denen passt es. Also es ist keiner von den Joels, den wir aus Geschichtsbüchern oder so kennen. Wir wissen im Grunde nicht, wer es ist. Auch diesen Vater, den Petuel, wissen wir nicht, wer es ist. Und so müssen wir die Frage offen lassen. Wer Joel war, wissen wir nicht. Das Gute aber wieder, wir wissen eigentlich, wer es geschrieben hat. Das war der Heilige Geist. Das ist das Wichtige. Wann hat es geschrieben? Auch das ist eine Frage, die bleibt offen. Die Frage, die diskutiert wird, hat er es vor dem Exil oder nach dem Exil geschrieben? Vielleicht, ich sehe tatsächlich, es könnte wirklich so sein, dass er es zur Zeit von Zacharia, Haggai, Malachi und so geschrieben hat. Wahrscheinlich weniger Malachi und eher ein bisschen früher, Esra, Nehemia in der Zeit, also nach dem Exil. Aber wir wissen auch das nicht. Aber wir wissen trotzdem, dieses Buch hat eine ewige Botschaft, weil es das Wort Gottes ist. Deswegen ist es für uns wichtig. Dieses Buch, Joel, hat immer wieder in einzelnen Abschnitten Zeitmarker, wo es sagt, nach diesem, dann in diesen Tagen und so weiter. Und anhand von diesen Zeitmarkern möchte ich dieses Buch gliedern. Ich habe euch eine Präsentation mitgebracht, dass es einfach veranschaulicher wird. Ich glaube, kann ich gleich mit der dritten Folie einsteigen. Genau, so mal die Blanko-Zeitvorlage. Und jetzt möchte ich euch versuchen einzuteilen. Ich werde es euch zeigen, was ich damit meine. Aber jetzt steigen wir mal Anfang ein. Das ist die Zeit, wo Joel steht. Joel mit seiner ganzen Zeit. Und er lebte in einer Zeit, jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Perfekt. In einer Zeit von einer Heuschreckenplage. Schaut mal hier in Vers 3 und 4. Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder den folgenden Generationen. Was der Nager übrig gelassen hatte, das fraß die Heuschrecke. Was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen hatte, fraß die Heuschreckenlarve. Vers 6. Denn eine Nation ist über mein Land hervorgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind wie Löwenzähne und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält, niedergeworfen, seine Ranken sind weiß geworden. Also eine sehr dramatische Heuschreckenplage. Komm, ich zeige euch mal geschwind. Die erste Folie, da habe ich eine Heuschrecke. Und das eben in großen, großen Massen. Das ist Heuschreckenplage. Und der Joel hat in einer Zeit gelebt, wo kurz vorher, oder er hat es vermutlich noch erlebt, eine so gewaltige Heuschreckenplage über Israel weggegangen ist. Wir kennen das aus den 10 Plagen. In 2. Mose 10 lesen wir auch von einer so gewaltigen Heuschreckenplage. Und da lesen wir dann, dass auch alles abgefressen wurde. Nichts Grünes mehr. Hier heißt es, dass die Ranken weiß geworden sind. Das ist ein Bild dafür, selbst die Äste wurden abgeschält. Das tun Heuschrecken, sie fressen dann oder knabbern die Rinde ab, so wie wir früher als Kinder mit dem Stützmesser die Äste geschält haben. Das haben die Heuschrecken auch gemacht. Das ist ein Bild dafür, sie haben alles kahl gefressen. Das war das Volk. Das war die Zeit damals, in der Joel gelebt hat. Und die Folge ist klar, wenn alles abgefressen ist, dann gibt es nichts mehr. Dann, so lesen wir hier, Vers 9, Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn, es trauern die Priester und so weiter. Ja, was sollen sie opfern? Wovon sollen sie Tiere ernähren, die sie opfern können? Wie sollen sie noch Speisopfer bringen? Das geht nicht mehr. Trankopfer, es gibt keinen Wein mehr, nichts. Gottesdienst hat Gott dadurch zum Erliegen gebracht. Oder auch, was soll das Volk selber essen? Das Feld, Vers 10, verdürrt ist das Feld, verdorrt die Ernten, der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahingegeben das Öl. Nichts mehr im Land. Eine große, große Hungersnot. Und im Folgenden schreibt er sogar, alle Freude ist im Land weg. Was sollen sie noch trinken? Sollen sie Most trinken? Vers 5 werden die Betrunkenen, die Säufer angesprochen. Was sollen sie noch trinken? Alle Freude nimmt Gott dem Volk, den ganzen Opferdienst nimmt Gott dem Volk und lässt sie nackt und bloß dastehen als Volk. Warum das Ganze? Schaut mal hier in Vers 13, was da heißt. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes, denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zu Gott um Hilfe. Und das ist der erste große Teil im Buch Joel, schreit um Hilfe. Ich habe euch ein schweres Gericht gegeben, ihr habt gesehen, ihr spürt es an euch, wie schrecklich Gericht ist. Und jetzt kehrt um, tut Buße. Der erste Abschnitt habe ich überschrieben mit Tut Buße, also das ganze Kapitel 1, Tut Buße angesichts der historischen Heuschreckenplage, weil ihr in einer Zeit lebt, wo Gott euch alles genommen hat. Deswegen tut doch Buße, ihr merkt doch, wie schrecklich die Konsequenz der Sünde ist. In einem zweiten Teil, in einem Zeitsprung, gibt Gott dem Joel einen Bericht über die ferne Zukunft. Er spricht von einem bestimmten Tag, wann genau weiß er nicht, es ist der Tag des Herrn. Und da beschreibt er, es wird eine noch viel größere Heuschreckenplage kommen. Er sagt, das war schrecklich, na dann wartet mal, was noch kommen wird, das wird noch viel, viel heftiger werden. Und er beschreibt hier eben den Tag des Herrn. Ich lese Kapitel 2. Ab Vers 1, geht bis Vers 11, dieser Abschnitt. Blast das Horn auf Zion, erhebt Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölk und des Wolkendunkels. Ich gehe zu Vers 4. Sein Aussehen, also das Aussehen vom Feind, ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reiterpferde. So rennen sie, wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpft über die Gipfel der Berge, wie das Prasseln der Feuerflammen, die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker und alle Gesichter erglühen und so weiter. Und da wird beschrieben, wie diese in die Häuser eindringen, im Wachposten niederrennen mit gewaltigen Waffen. Gott sagt, damals war das schrecklich, es wird in Zukunft noch viel, viel schrecklicher sein. Und die Botschaft ist klar, oder? Das, die historische Situation damals, die hat euch zur Buße motivieren sollen. Und jetzt, ihr habt es erfahren, was Leid bedeutet. Jetzt stellt euch vor, ihr kommt in dieses noch viel schlimmere Leid. Deswegen, mein Volk, bitte tu Buße, bitte tu Buße. Und dann in Vers 12 kommt wieder der Blick zurück. Der Blick in die jetzige Zeit. Schau mal, Vers 12 in Kapitel 2 heißt es, doch auch jetzt spricht der Herr und so weiter. Er sagt also, ihr habt gehört, was kommen wird, aber auch jetzt noch ist Zeit zur Buße. Auch jetzt noch, ihr könnt umkehren. Auch jetzt noch ist Zeit, Buße zu tun. Warum? Nicht mehr Buße aufgrund von Plage und von Gericht, sondern Buße aufgrund des Wesen Gottes. Ich möchte Vers 12 und Vers 13 lesen. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit deinem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Jetzt schaut mal, warum umkehren? Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt das Unheil sich gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und er wird sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speis und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast in das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus und so weiter. Gott sagt, mein Volk, bitte, ihr wisst, was kommt, dann kehrt doch jetzt um. Ich bin doch freundlich, ich bin doch gütig, ich bin gnädig, ich lasse mir den Übel gereuen. Kehrt um zu mir und ich werde euch annehmen und ich werde euch das Heil geben. Er spricht von einer Umkehr des ganzen Volks. Schaut mal in Vers 16, da heißt es, versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Älteste kann man auch übersetzen mit den Alten, so macht es die Einheitsübersetzung, also die Alten und die Kleinen. Als Sinnbild für das ganze Volk, kommt alle zusammen als Volk und tut Buße. Vers 17 beschreibt dann noch den Priester. All diese sollen zusammenkommen und sollen Buße tun. Und Gott sagt dann, dann werde ich mir das Übel rollen lassen, dann werde ich Heil bringen. Und das ist der erste Abschnitt im Buch Joel. Ich fasse nochmal zusammen. Gott sagt, schaut in eure Zeit, da ist eine Heuschreckenplage, da ist ein Gericht Gottes. Schaut euch das an, wollt ihr das erfahren? Und er sagte, okay, und dann sage ich euch, was in Zukunft kommen wird. Das wird noch viel, viel dramatischer. Wollt ihr das erfahren? Und er sagte, dann bitte, tu doch jetzt Buße, kehrt um zu mir. Und der Rest vom Abschnitt, der Rest vom Buch, also ab Kapitel 2, Vers 18 bis Kapitel 4, 21, ist die Verkündigung vom Heil. Jetzt sagt Joel, wenn ihr Buße tut, dann wird Heil kommen. Schaut mal, wie Kapitel 2, Vers 18 anfängt. In der Elberfelder heißt es, und der Herr eifert für das Land. Wenn ihr eine Schlachtübersetzung habt, dann steht dort, dann eifert der Herr für das Land. Oder die Einheitsübersetzung oder die neue Luther übersetzt, da eifert der Herr für das Land. Englisch ESV hat denn, eifert der Herr für das Land, also dann nicht mehr Deutsch weiter, ist klar. Was ist das? Es ist die Anbindung an das Vorherige, wo Gott sagt, wenn ihr Buße tut, dann wird Gott für das Land eifern. Dann wird Gott Segen bringen. Das Folgende, was wir hier sehen, ist eine Segensbeschreibung, die aufgrund von Buße kommt. Es ist ein Segen, ich lese euch ab Vers 26 vor. Und ihr werdet essen, ihr werdet genug essen und satt werden, werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das ist Segen. Zum einen Essenssegen. Wir haben gesehen, die Heuschrecken nehmen Segen weg, nehmen das Essen weg. Zum anderen auch Lobpreis, das ist Opfer, das ist Gottesdienst, das da möglich ist. Und ein paar Verse vorher schreibt er, die Jahre, die euch der Fresser weggenommen hat, die gebe ich euch zurück. Also Gott kehrt diesen ganzen Fluch um und sagt, ich gebe euch Segen. Ich gebe euch irdischen Segen mit Essen und Speise und Sicherheit. Und ich gebe euch geistlichen Segen, weil ich werde nie wieder über euch zornig sein. Wann das geschieht, ich habe eine große Ellipse hingemacht, das weiß man nicht. Er sagt einfach, es kommt dann, wenn ihr Buße tut. Wann tut das Volk Buße? Bleibt in diesem Buch offen, wird da nicht erzählt. Also Gott sagt, auf Buße folgt Segen. Und dann in Kapitel 3, ich denke, das ist das große, bekannte Kapitel, das Pfingstkapitel, da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Kapitel 3, 1 bis 5. Die Ausgießung des Geistes, das ist auch ein Aspekt. Was heißt danach? Danach bezieht sich wieder auf Segen bzw. auf Buße. Ihr habt Buße getan und dann gebe ich meinen Geist. Dann gieße ich meinen Geist aus auf alles Volk. Hier heißt es, ich lese Vers 1 nochmal, danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über meine Knechte, über meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also er sagt, Söhne, Töchter, klar, Männer, Frauen, Greise, junge Männer, auch klar, alte Menschen, junge Menschen, selbst über die Mägde und über die Knechte, das heißt selbst die, die in der Gesellschaft ganz unten waren, die Sklaven, selbst die bekommen den Geist. Im Alten Testament, wichtig an dieser Stelle zu betonen, können wir in 4. Mose 11 nachlesen, haben nur die politische Führerschaft im Land den Geist gehabt. Da war ein Mose, da waren 70 Älteste, da war ein Josua, da war ein David, da war ein Bezael, der die Stiftshütte gebaut hat. Und solche Leiter im Volk hatten den Heiligen Geist. Das heißt, sie waren vom Heiligen Geist erfüllt und alle anderen nicht. Das heißt, wenn Gott es plötzlich verspricht, alle werden den Heiligen Geist haben, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, werden gesalbt sein, dann ist das ein unglaubliches Heil, dann ist das eine unglaubliche Kraft, die Gott dort gibt. Er verspricht, hey, ihr werdet plötzlich alle geistig eine Kraft haben, die ihr vorher noch nicht hattet. Gott verheißt, er wird in dieser Zeit aufgrund von Buße den Heiligen Geist allen geben im Volk. Vers Kapitel 4, 1 bis 17, dort verspricht er, und ich lese den Vers 1 wieder, um es zeitlich einzuordnen, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, das heißt wieder genau in diesem Zusammenhang, in diesem zeitlichen Zusammenhang, verspricht er Gericht über die Feinde. Das ist ein Abschnitt, ich lese euch den Vers 2, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Josaphat heißt, der Herr hat gerichtet, also ins Richtertal hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und des Erbteils Israels, das sie unter den Nationen zerstreut haben. Also Gott sagt, in dieser Zeit, aufgrund von Buße von meinem Volk, werde ich Gericht über die Nationen bringen, über die Gottlosen. Werde sie alle zusammensammeln und werde sie richten. Da heißt zum Beispiel auch, dass er eine Sichel anlegt und die Ernte einfährt. Dann heißt es, dass er die Kälte des Zornes tritt. Alles Bilder, die wir uns nachher vom Neuen Testament hier anschauen wollen. Aufgrund von Buße, Segen, den Heiligen Geist und Gericht. Und wir haben noch die letzten 4 Verse in diesem Abschnitt. Im Buch, da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, oder andere übersetzen, es wird geschehen in jener Zeit. Beides ist möglich zu übersetzen. Wieder im Zeitpunkt von diesem Heil wird es geschehen, dass Gott Fruchtbarkeit schenkt. Verödung für die Feinde, aber Fruchtbarkeit für das Volk Gottes. Da heißt es dann zum Beispiel in Vers 18, ich lese den ganzen Vers 18, es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Ägypten aber wird zu Öde werden und so weiter. Also Gott sagt Fruchtbarkeit, wieder vor dem Hintergrund, aktuell oder kurz vorher war eine Heuschreckenplage, da war nichts. Und jetzt sagt Gott übermäßige Fruchtbarkeit und Leben, Ströme aus dem Haus des Herrn werden hervorströmen, werden nachher sehen, das sind Ströme lebendigen Wassers. Das verheißt Gott, all das aufgrund von Buße, all das, weil das Volk Buße tun wird. Unser erster Gang durch das Buch Joel hat die Botschaft, und ich fasse damit das Buch Joel gewisserweise zusammen, Gott lenkt die Weltgeschichte. Er gibt ihnen dieses historische Ereignis der Heuschreckenplage und sagt, es wird schlimmer kommen, Leute. Deswegen tut bitte jetzt Buße. Und er sagt, wenn ihr Buße tun werdet, dann werde ich euch segnen, werde euch meinen Heiligen Geist geben, ich werde die Feinde richten, und ich werde euch Leben geben. All das verspricht Gott im Buch Joel. Wunderbare Verheißung für das Volk Gottes, das Buße tut. Wenn wir das lesen, dann beschreibt Joel das alles als ein Komplex. Alles ist ein Inhalt. Deswegen habe ich versucht, diese Überleitungsworte hervorzuheben. Wir, wenn wir das Neue Testament kennen, einigermaßen davon geprägt sind, wir sortieren gleich zu, sagen, Kapitel 3 schieben wir Richtung Pfingsten, Gericht schieben wir zwischen Richtung Wiederkunft und so weiter, oder? Das ist so unsere natürliche Haltung. Und ich möchte mit euch einen Weg gehen, um zu schauen, was für eine Brille setzt uns das Neue Testament auf. Dafür gehen wir ins Neue Testament, schauen ein paar Texte an und wollen uns anschauen, warum fast Joel all diese Punkte zusammen auf ein Ereignis. Und dazu möchte ich als erstes, Überleitungsfolie, möchte ich als erstes 1. Petrus 1 aufschlagen. Eine Stelle, die wir gut kennen, die wir in Petrus-Reihe ausführlich angeschaut haben. Ich möchte euch daran erinnern, die alttestamentlichen Propheten hatten ein Problem. Nicht, dass sie ihre Botschaft nicht verstanden hatten, aber sie wussten nicht, wann. Und das sehen wir auch im Buch Joel. Er sagt, an diesem Tag, wenn das geschehen wird, aber wann, das wissen sie nicht. Ich lese 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist und so weiter. Der Inhalt ist, die alttestamentlichen Propheten wussten nicht, wann geschieht diese Verheißung, wann erfüllt sich dieses Heil. Und so auch Joel. Großes Fragezeichen. Er hat nachgeforscht, hat vermutlich das Alte Testament sehr gut gekannt. Wir sehen jetzt, wie er das Alte Testament verarbeitet. Aber er wusste nicht, wann. Das konnte er nicht rausfinden. Aber das Neue Testament gibt uns eine Antwort. Ein paar Stellen, Matthäus 5, Vers 17 zum Beispiel, erklärt uns, dass Jesus der Punkt ist, als sich alles zu erfüllen begonnen hat. Auch das ist eine Wiederholung, eine Vertiefung, aber ich glaube, es ist gut, uns nochmal das in Erinnerung zu rufen. Ein Vers, den ich nebenbei zitieren möchte, Jesus tritt in Markus 1, Vers 15 auf und sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen. Wenn Jesus auftritt, dann sagt er, jetzt geht's los. Oder in Matthäus 5, Vers 17 sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und hier ist wichtig zu beachten, Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, manche Gesetze und manche Prophetien zu erfüllen, sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten als Ganzes zu erfüllen. Mose hat Jesus komplett erfüllt, so sagt er, das war sein Auftrag. Und er hat die Propheten komplett erfüllt. Das ist zumindest seine Aussage, die er hier getan hat. Er hat das Gesetz erfüllt. Also Jesus selber erhebt den Anspruch, das Gesetz erfüllt zu haben. Wir gehen in die zweite Stelle, in 2. Korinther 1, Kapitel 20 und fortfolgend. Da reflektiert Paulus das Leben Jesu und sagt, was er getan hat. Spricht über die Treue Gottes zu seinen Verheißungen. Und jetzt Paulus auf einer rückblickenden Perspektive. Hier heißt es in 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb auch das Amen durch ihn, Gott zur Ehre durch uns. Also er sagt, so viele Verheißungen Gottes, alle alttestamentlichen Verheißungen, all diese ist in Jesus Christus das Ja. Das heißt, da sagt Gott, in Jesus sagt Gott, da habe ich meine Garantie dazu gegeben. Sie werden erfüllt werden und sind erfüllt. Das sagt er, das hat Jesus Christus getan. Das Ja und deswegen auch das Amen. Für uns ist die Thematik nicht so wichtig. Amen meint hier, das ist unsere Inanspruchnahme. Wir sagen, es steht doch hier und du hast erfüllt, Jesus. Deswegen nehme ich es in Anspruch und sage Amen, so sei es. So sei es, ich nehme es in Anspruch. Und Vers 20 erklärt uns, das ehrt Gott, Gott zur Ehre durch uns. Und Vers 21 und 22 geben uns ein Beispiel dafür, was das bedeutet. Der sagt hier, also welche Verheißung unter anderem, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, das ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes unserer Herzen gegeben hat. Also es hat offensichtlich ganz bedeutsam was mit dem Heiligen Geist zu tun. Deswegen habe ich diese Stelle gewählt, weil sie zu Joel 3 zusammenpasst. Er sagt, er hat euch gesalbt, das gehört zu den Prophetien, mit dem Heiligen Geist offensichtlich. Er hat uns versiegelt, Epheser 1, 13, 14, mit dem Heiligen Geist. Und er hat uns die Anzahlung des Heiligen Geistes gegeben. Und dieses Wort Anzahlung wird nachher wichtig werden, weil es ist nicht das volle Maß, sondern es ist eine Anzahlung. Wie, ihr kauft ein Auto oder wir kaufen Stühle für die Gemeinde und überweisen eine Anzahlung. Hans, du weißt, wie viel, ich glaube, hier ist nicht wichtig. Wir überweisen erstmal ein bisschen den Betrag dahin. Das ist eine Anzahlung. Das heißt aber, die werden noch mehr Geld von uns bekommen. Wir werden die für die Stühle bekommen, wir freuen uns auch. Eine Anzahlung geleistet. Und so sagt er, wir haben eine Anzahlung vom Heiligen Geist und da gibt es mehr. Und das ist ein Aspekt, den ich nachher mit euch in Joel heben möchte. Eine dritte Stelle, in Apostelgeschichte 3, die uns noch ein bisschen mehr dazu erklärt. Wenn ihr den Kontext zusammen wissen wollt, dann dürft ihr an Alfred fragen. Das ist eine seiner Lieblingsstellen, glaube ich, oder? Dann könnt ihr auf ihn zugehen, dann erkläre ich den Kontext. Warum, was für eine Predigt das ist und so. Ich möchte in Vers 18 einsteigen. Habe ich da was? Genau. Jetzt gehen wir nämlich in eine Spannung rein. Vers 18 wiederholt, was wir bisher hatten. Gott aber hat so erfüllt. Wichtig, er hat erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher gesagt hat, dass der Christus leiden sollte. Und so tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen von Angesicht des Herrn. Das ist Joel, oder? Tut Buße und dann kommen Zeiten der Erquickung. Genau das ist die Botschaft von Joel. Und er sagt, Gott hat erfüllt durch Christus sein Leiden, seine Auferstehung. Und jetzt Vers 21 erklärt weiter. Den, also Jesus, muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner Propheten seiner heiligen Propheten vorher geredet hat. Also er sagt, den Himmel muss Jesus aufnehmen, da sagen wir Himmelfahrt dazu. Ist vielleicht einfacher, hätte man so vielleicht schreiben können. Also an Himmelfahrt ist Jesus in den Himmel aufgefahren und er steht hier bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Was meint er? Er meint die Wiederkunft. Jesus fährt in den Himmel auf und kommt in der Wiederkunft wieder. Deswegen habe ich den Pfeil dorthin gemacht. Und dort kommt er wieder. Und jetzt heißt es hier, das sind die Wiederherstellung, das sind die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wo Gott durch das Alte Testament geredet hat, durch die heiligen Propheten. Das heißt, dieses, was die heiligen Propheten gesagt haben, wird vollendet, wann? Wenn Jesus wiederkommt. Dann wird all diese Prophetie vollendet. Und damit stehen wir in einer Spannung. Diese Offenbarungsstelle überspringe ich, die da noch dran steht. Ich sage das Gleiche nochmal. Wir stehen in einer Spannung. Zu einer Seite sagt Jesus, ich bin gekommen und fülle alle Prophetien. Und er sagt, und ich werde sie vollenden, wenn ich wiederkomme. Da sind wir in diesem Bekannten schon jetzt noch nicht. Und genau damit müssen wir Joel lesen. Das ist unsere Aufgabe. So müssen wir Joel lesen. Im Ja, Jesus hat alles angefangen zu erfüllen, aber noch nicht vollendet. Was ich damit meine, erkläre ich euch gleich. Also ich fasse nochmal zusammen. Das Buch Joel und alle alttestamentlichen Prophetien müssen wir in der Spannung lesen. Jesus hat es erfüllt, aber noch nicht vollendet. Und mit dieser Perspektive wollen wir jetzt zurückgehen in das Buch Joel und nochmal einen Überblick machen über das Buch Joel und so zeitlich einsortieren. Joel aus der Perspektive des Neuen Testaments. Ich habe den Zeitstrahl wieder. Zuerst, wir hatten die Heuschreckenplage damals. Das ist ein historisches Ereignis, das hinter uns liegt. Da ändert sich natürlich nichts dran. Das war damals so und das Neue Testament sagt es auch nicht plötzlich, das war nicht oder so, sondern es bleibt einfach, das war ein historisches Ereignis damals. Aber dann kommt eben die Erfüllung von den zukünftigen Dingen, die stehen in dieser Spannung. Besonders Kapitel 2. Und da möchte ich nochmal einige Verse lesen zu dieser Heuschreckenplage. In Kapitel 2. Ich fange an, in Vers 1 zu lesen. Da heißt es, blas das Horn auf Zion. Wir merken uns mal, ein Horn wird geblasen. Warum, sehen wir gleich. Ich steige in Vers 4 wieder ein. Sein Aussehen, das Aussehen vom Angreifer, ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reiterpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es. Hüpfen sie über Gipfel der Berge und so weiter. Also wir merken uns, der Angreifer sieht aus wie ein Reiterheere, die wie rasselnde Streitwagen kommen. Das ist eine Formulierung, die uns gleich nochmal wichtig werden wird. Und ich lese euch noch Vers 10. Vor ihm erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz. All diese Aspekte werden im Neuen Testament aufgegriffen. Und zwar, nächste Folie, hier, in Offenbarung 9. Und dort wollen wir hingehen und uns anschauen, was ist dieser Angreifer, von dem Joel spricht. Müssen wir tatsächlich mit einer großen, großen Heuschreckenplage irgendwann rechnen? Oder spricht er von was anderem? Und ihr könnt euch schon denken, wenn ich so anfange, dann spricht er von was anderem. Kapitel 2, Vers 5. Kapitel 9, Vers 1. Entschuldigung. Fünfte Posaune, darum geht's. Deswegen sage ich 5. Damit hätten wir den ersten Bezug, oder? Joel sagt, stoßen die Posaune und wir haben jetzt die fünfte Posaune in der Offenbarung. Der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern vom Himmel auf die Erde fallen und es wurde ihm der Schlüssel des Schlunds des Abgrunds gegeben und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund und Rauch und wie der Rauch eines großen Ofens. Und jetzt schaut mal, und die Sonne und die Luft wurden vom Rauch des Schlundes verfinstert. Das haben wir in Joel gelesen, oder? Verfinsterung. Ich lese euch geschwind Vers 8 und Vers 9, dann haben wir die rechtlichen Bezüge und dann gucken wir kurz, was bedeutet dieser Bericht. Vers 8, da wird dieser Feind beschrieben. Und ihre Zähne waren wie Löwenzähne. Das habe ich euch nicht vorgelesen. Joel 1, Vers 6 kommt es vor. Am Anfang haben wir das gelesen. Vers 9, und sie haben Panzer wie eiserne Panzer. Und das Geräusch ihrer Flügel war das wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, wie die in den Kampf laufen. Also da ist diese Aufgreifung von Joel, da verarbeitet er Joel und sagt, jetzt kommt diese Heuschreckenplage. Ich lese euch Vers 2 und 4 und dann schauen wir, was ist diese Heuschreckenplage, wie erklärt Johannes, was das bedeutet. Vers 3 lese ich, Entschuldigung. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, kennen wir auch von Joel, auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde zu ihnen gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde fressen, auch nicht irgendetwas Grünes, auch nicht irgendein Baumschaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Was sind das für Heuschrecken, die Grünes nicht auffressen? Das sind komische Heuschrecken, oder? Vor allem werden diese Heuschrecken als Skorpione bezeichnet. Habt ihr schon mal Heuschrecken gesehen, die aussehen wie Skorpione? Wahrscheinlich nicht, oder? Johannes mischt Bilder, um verschiedene Sachen deutlich zu machen. Es geht nicht um eine Heuschreckenplage. Es geht darum, dass den gottlosen Menschen Schaden zugefügt wird. Einen Schaden an den gottlosen Menschen. Ich möchte Vers 11 lesen. Und sie haben über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das bedeutet zweimal Verderber oder ja, Verderber eben. Wer ist dieser Engel? Das ist der Teufel. Und über was steht der Teufel? Er steht über Dämonen, oder? In Lukas 10, Vers 19 lesen wir, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Was sind Skorpione? Die Schlange ist klar, oder? Das ist der Teufel. Was sind Skorpione? Das sind Dämonen. Um was es hier geht und damit auch in Joel, es geht um einen dämonischen Angriff gegen die gottlose Menschheit. Darum geht es. Es geht um einen dämonischen Angriff, dass Gott Gericht sendet, indem er dämonische Angriffe macht. Vers 5 kann uns helfen zu sehen, wie greifen sie an. Und es wurden ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töten, also offensichtlich fügen sie keinen Tod zu, sondern dass sie 5 Monate lang quälen würden. Und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Also es geht darum, nicht zu töten, sondern um Qualen. Dämonen, vermutlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, sind es psychische Angriffe, Qualen, die der Teufel zufügen darf durch seine Dämonen. Wo Gott erlaubt, du darfst das zufügen. Und das eben an den gottlosen Menschen. Psychische Qualen, dass Menschen sich wünschen zu sterben, aber sie sterben nicht. Das ist, was dieser Text beschreibt. Diese Posaunengerichte, vor allem die ersten 5, beziehen sich auf die ganze Zeit der Gemeinde. Da ist dann in anderen Gerichten die Rede von Naturkatastrophen und so weiter, wo sich über die ganze Zeit immer und immer wieder ereignet. Es meint jetzt nicht, dass jeder Gottlose Todesängste hat und sterben möchte. Das meint es nicht, sondern das heißt, Gottlose stehen grundsätzlich unter dem Gericht und bei einem wirkt sich das mehr aus, beim anderen weniger. Dann ist da mal mehr und da mal weniger. Das ist gemeint, dieser Angriff. Und von diesem Angriff eben verheißt John Joel, dass sie kommen werden. Wenn ihr das weiter durchlässt, ich möchte jetzt die Verse nicht lesen, sondern möchte es nur anreißen, da wird da beschrieben, dass Pferde angreifen wie eine große Armee, dass sie Siegesgrenze auf ihren Häuptern haben. Warum? Sie sind erfolgreich. In dem, was sie tun, sind sie erfolgreich. Sie haben Frauenhaare, sie haben Zähne wie Löwen, das bedeutet, sie sind vernichtend und brutal. Sie haben eiserne Panzer und Flügel, das heißt, sie sind unbesiegbar. Wenn dieser Dämon mal zuschlägt, kann der Mensch nichts gegen tun. Sie sind viele, große Armee, und sie haben Schwänze wie Skorpione. Sie haben eine unglaubliche Qual und stechen zu. Das ist das. Joel 2, 1 bis 11 ist im Licht vom Neuen Testament der Aufruf, Buße zu tun, weil Gott sonst einen dämonischen Angriff gegen die Gottlosen startet. Und das tut er eben immer und immer wieder. Wir gehen zurück zu Joel. Diese Passage, wo Gott sagt, es tut Buße, denn ich bin gnädig. Da brauchen wir euch nicht sagen, das hat sich nicht geändert, oder? Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Da hat sich nichts daran geändert. Aber wie ist es mit dem Segen? Wenn ich jetzt sage, wie hat Christus Segen gebracht? Nächstes. Wie hat Christus Segen gebracht? Dann sagt ihr möglicherweise gleich Epheser 1, Vers 3, das wäre so die Stelle, die mir zack einfällt. Wir sind gesegnet mit dem Geistlichen, mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt, richtig? Und wir sagen, ja, wir haben geistlichen Segen in Christus. Und ich möchte aber heute ausführen, das wird Rest von der Bibelstunde sein, zu sagen, Schmäh. Dieser Text verheißt nicht allein einen geistlichen Segen. Und ja, der ist da. Und wenn ich jetzt sage, nur einen geistlichen Segen, dann versteht mich nicht falsch, das ist nicht klein, okay? Das ist bombastisch, was wir alles in Christus haben. Aber es ist nicht alles. Gott verheißt eine Zeit, Offenbarung 21, 22, wo wir leben werden in einer Zeit des Wohlstands. Wo wir leben werden, da sind keine Sorgen mehr am Essen, am Trinken. Da ist keinerlei geistlicher Angriff mehr. Da ist keine Feindschaft mehr, da ist Frieden und Sicherheit, da ist all das auch in Materiellem da. Wir warten auf eine Zeit und die steht vor uns, wo geistlich und materieller Segen zusammenkommt und wo beides da ist. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht bei solchen Texten zu schnell stehen bleiben, sagen nur geistlicher Segen, weil wir Angst haben, ein Königreich auf dieser Erde schon aufzurichten. Es ist falsch, das ist richtig, dass es falsch ist, komischer Satz, zu sagen, materieller Segen jetzt schon, das ist nicht richtig. Aber lasst uns nicht aus den Augen verlieren, es kommt eine Zeit, da wird das sein und da wartet das auf uns. Wenn wir nur sagen, nur geistlicher Segen und nur geistlicher Segen, weil wir Angst haben vor komischen Lehren, dann beschneiden wir das Evangelium. Es gibt da noch mehr. Genau, und dann kommt diese Passage, wo Gott den Geist ausgießen wird. Kapitel 3, 1 bis 5. Und auch hier möchte ich sagen, Pfingsten ist nicht alles. Wir haben letztes Jahr am Pfingsten gehört, dass an Pfingsten dieser Text erfüllt wurde. Und das ist richtig. Aber ich möchte sagen, das ist nicht alles. Wo hat Gott den Geist ausgegossen? An der Taufe. Ich sah an der Taufe Jesus, ich sah den Geist Gottes, wie in der Taufe auf ihn herabkommt. Da hat sich angefangen, das zu erfüllen. Und dann bei Himmelfahrt. In Apostelgeschichte 2, Vers 33 steht, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat von Gott den Geist bekommen. Das ist der Grund für Pfingsten, weil er dann ihn über uns ausgegossen hat. Pfingsten, also die Geistempfängnis, hat sich auch in Himmelfahrt in einer gewissen Hinsicht erfüllt, weil Jesus da den Geist vom Vater bekommen hat. Und dann natürlich an Pfingsten, wo das ganze Volk Gottes den Geist bekommen hat. Wir haben schon gehört, Mann, Frau, Alt, Jung, alle miteinander. Aber lasst mich diese Verse nochmal lesen und ich möchte euch zeigen, auch diese Verse gehen über Pfingsten hinaus. Diese Stelle ist wichtig, zu formulieren, dass nicht eine falsche Lehre hier reinkommt. Ich lese 3, Vers 1. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure Greise werden Träume haben. Und eure jungen Männer werden Visionen sehen und so weiter. Und jetzt frage ich euch, ist das die Art und Weise, wie ihr mit Gott kommuniziert im Alltag? Nee, oder? Vermutlich nicht. Keiner von euch hat Visionen, fragt Gott, was soll ich tun? Wo willst du meinen Dienst haben? Und dann kommt eine Vision wie Johannes oder wie Jesaja, wird in den Himmel entrückt und Gott offenbart euch. Aber das steht hier. Keiner von euch fragt Gott, ja, was soll ich tun? Und er gibt dir prophetisch die Eingabe, sagt, geh zu Philipp hin und sag ihm diese und diese Botschaft. Das gibt es an manchen Stellen. Träume lesen wir in der Apostelgeschichte, aber keiner von euch wird vermutlich im ganz großen und regelmäßigen Stil von Gott durch Träume gelenkt. Ich habe mich lange gefragt, was ist das? Und in Pfingsten sagt, das ist zentraler Aspekt der Geistausgießung. Da habe ich mich ganz lange gefragt, verpassen wir was? Was ist los? Und ich denke, es hängt wieder mit schon jetzt und noch nicht zusammen. Lasst uns überlegen, Er sagt, Normalfall ist unter anderem prophetisches Reden. Aber warum gibt es in 1. Korinther 12, Vers 10 die Geistesgabe der Prophetie? Warum dann nochmal diese extra Sonderstellung? Wenn doch alle sowieso das können, warum dann diese Sonderstellung? Das passt doch irgendwie nicht, oder? Und dann lesen wir diese Stellen, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13, die Anzeilung des Geistes. Oder ich habe es euch vorher aus Korinther 2, 1. Korinther, 2. Korinther 2 vorgelesen, 2. Korinther 1, dass es eine Anzahlung ist. Und ich denke, es hängt damit zusammen. Alle haben den Heiligen Geist, ja, und über alle wurde er ausgegossen, aber noch nicht im vollen Umfang ist er am Wirken. Wir haben eine Anzahlung davon bekommen. Und hier, was ich meine, bitte präzise. Ich möchte euch jetzt nicht auffordern, wie manche Charismatiker zu sagen, ihr braucht noch eine Geistestaufe und ihr müsst alle prophetisch reden und ihr müsst alle in Sprachen reden. Das meine ich nicht, okay? Das meine ich nicht. Wenn ich sage, es gibt ein größeres Wirken des Geistes, weil wir nur die Anzahlung haben, dann meine ich, in der Ewigkeit, da können wir nichts hinzufügen, sondern wenn Jesus kommt, dann wird es sein, dann werden wir in einer ganz ultimativen, individuellen Beziehung mit Gott leben. Dann werden wir dort mit Gott reden, er wird uns eingeben, wir werden eine Gemeinschaft mit ihm haben, dann wird das erfüllt sein. Bitte nochmal, ich fordere euch nicht auf, eine zusätzliche Geisterfahrung über das, was ihr habt. Ihr habt den Heiligen Geist in vollem Fülle. Ihr dürft ihn nicht dämpfen, das ist klar. Ihr sollt ihn wirken lassen, aber nicht in charismatischem Sinne noch was Zusätzliches. Das war mir wichtig zu betonen. Es heißt dann zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 24, ich lese uns vor, ein bisschen Zeit zu sparen. Die Nationen werden in seinem Licht wandeln. Oder in Kapitel 22 dann, sie werden sein Angesicht sehen, ganz unmittelbar. Und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Das hat auch was mit Denken zu tun, oder? Da gibt Gott es, da redet Gott, dann ist unser Name in unserem Gehirn, in unserem Denken eingepflanzt. Nacht wird nicht mehr sein, sie bedürfen nicht mehr des Lichtes einer Lampe, noch des Lichtes der Sonne, denn der Herr, der Gott, wird über ihnen leuchten. Wir werden dann in ultimativer Weise von Gott den Weg geleuchtet bekommen. Was ist die Lampe? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das ist unsere Offenbarung, die wir haben. Das ist, wie wir mit Gott reden. Das ist nicht unmittelbar, oder? Sind wir uns einig? Das ist nicht unmittelbar. Das wird irgendwann mal, so arg ich das Wort Gottes liebe, und ich glaube, ihr kennt mich, ich liebe es wirklich, an einem Tag brauchen wir es nicht mehr, weil dann werden wir das Wort Gottes von Angesicht zu Angesicht haben. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, Pfingsten ist nur der Anfang und es gibt mehr? Wenn Jesus wiederkommt, dann wird dieser Text in vollerem Umfang erfüllt werden. Und weiter, hier heißt es ja dann auch in Joel, ich werde Wunder zu tun am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne wird sich verfinstern und verwandeln, der Mond in Blut und so weiter. Diese Passagen, die lassen sich alle wunderbar mit dem ersten Kommen Jesu verbinden. Sie lassen sich aber auch alle wunderbar mit dem zweiten Kommen verbinden, ohne das groß aufschlagen zu müssen. Blut, Jesu Tod, oder? Ist nicht schwierig. Wenn Jesus kommt, wird er genauso auch richten. Und wird die Gottlosen zu Blut zertreten, Offenbarung 14, 19 und 20. Feuerzungen am Pfingsten, das ist nicht schwierig. Wenn Jesus kommt, wird er mit Feuer kommen, 2. Petrus 3 beispielsweise, Offenbarung 20, Vers 19. Rauch, haben wir auch vorher in Offenbarung 9 gelesen, dass dort Rauch sein wird. Die Sonne verfinstert sich und der Mond, Finsternis bei Jesu Tod, oder? Da hatten wir das. Aber was kommt, wenn Jesus kommt? Jesus wird die Sterne auf die Erden schmeißen und die Sonne und der Mond werden sich verfinstern. Beides füllt sich in beiden Stellen. Jesus hat angefangen und er wird es vollenden. Vers 5 spricht von Rettung. Ich sage euch auch nichts Neues, wenn ich sage, ihr seid gerettet. Und es gibt wiederum Stellen, die sagen, ihr seid noch nicht gerettet. All das ist damit enthalten. Ich gehe weiter in Kapitel 4 zum Gericht. Wo erfüllt sich das Gericht Gottes? Es erfüllt sich unter anderem auf Golgatha. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, Und über mein Volk werden sie das Los werfen. Sie haben über Jesus das Los geworfen, oder? Das Gericht hat sich an Jesus erfüllt. Und dann in Vers 13, lege die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Komm, stampf die Kelter, denn die Kelter, komm, stampf, denn die Kelter ist voll. Die Kelter fließen über und so weiter. Dieses Gericht der Sichel, wir kennen diese Gleichnisse, dass Jesus sagt, jetzt die Ernte ist reif, ernte sie, Markus 4, 14, 29 zum Beispiel, dass Jesus sagt, das erfüllt sich, wenn ich komme. Offenbarung 14 wieder dieses Bild, wo er die Sichel auf die Erde schmeißt und die Ernte aberntet, die Menschheit aberntet. Das erfüllt sich, wenn er kommt. Es hat sich erfüllt, dass er auf dieser Erde an Golgatha gestorben ist. Erfüllt sich fortwährend, immer wieder gibt es Gericht. Und es erfüllt sich, wenn Jesus wiederkommen wird. Und dann der letzte Abschnitt, Vers 18 bis 21. Da möchte ich den Vers 18 nochmal lesen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und alle Hügel überfließen von Milch und alle Bäche Judas werden strömen voll Wasser und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Was sagt Jesus in Johannes 4? Ich bin doch die Quelle des lebendigen Wassers, Johannes 7 genauso. Jesus sagt, ich bin's doch, zu der Frau im Jakobsbrunnen. Wenn du von mir trinkst, dann gebe ich dir ein Wasser, das quillt bis in die Ewigkeit. Jesus hat angefangen, dieses Wasser hervorsprudeln zu lassen, Leben zu geben. Aber das Leben, das wir haben, so oft loben wir den Herrn dafür und sind dankbar. Und an anderen Tagen seufzen wir und sagen, Mann, das kann es doch noch nicht sein, oder? Das ist diese Zerrissenheit. Und es wird dieser Tag kommen, da wird dieser Strom von Wasser in einer großen Fülle fließen, heißt es in Offenbarung 22, und er zeigte mir den Strom des Wassers des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes, inmitten ihrer Straße und der Strom jenseits und von da rechts zu links Bäume des Lebens. Das ist das Heil, das Gott verspricht. Dann werden Ströme kommen und dann wird das Leben in ganzer Fülle sein, weit mehr, wie wir heute ewiges Leben haben, weit mehr wird das wahre Leben sein dort. Das ist, ich glaube, jetzt sind wir durch. Genau, das war die Folie. Ja, jetzt sind wir durch. Das ist der Prophet Joel. Was war mein Anliegen heute? Wir waren, einen großen Punkt zu betonen war, wir haben die Verheißung, wir haben das Heil in Christus. Und wir loben den Herrn Freitag für Freitag in den Gebetsstunden, ich bin mir sicher, jeden Tag für sein Blut des Herrn. Aber, liebe Gemeinde, das Heil in einem größeren Maße, das steht noch aus. Vergessen wir nicht, und das ist, denke ich, Trost in dieser Zeit, das wahre, das vollendete Heil, das steht noch aus. Das große, wahrhaftige, das kommt noch. Der Herr Jesus Christus hat mehr erlöst, wie das, was wir heute erleben. Wir werden noch heil, im vollkommenen Segen haben, in vollkommener Geistesfülle, das Gericht, Gerechtigkeit in vollkommener Weise und Leben in vollkommener Weise. Das wird Jesus noch bringen. Wir dürfen uns darauf freuen. Und so ist die Botschaft von Joel, und ich möchte zusammenfassen. Joel fordert uns im ersten Teil auf, tut Buße, bedenke, denn das Gericht kommt gewaltig und kommt schrecklich. Bedenke das und denke daran, der Herr ist freundlich, deswegen kannst du Buße tun. Und er sagt uns, Gott verspricht dir in Christus durch Joel ein herrliches Heil. Wenn wir uns jetzt daran freuen, wie viel mehr dürfen wir uns freuen auf das, was kommt. Ich erzähle nochmal zusammen, der vollkommene Segen, materiell wie geistlich, der vollkommene Leben im Heiligen Geist, in ultima tiefer Beziehung mit dem Vater, in vollkommener Gerechtigkeit, weil alles vollkommen gerichtet sein wird und in vollkommenem Leben. All das steht noch aus. Wir haben nur einen Ansatz davon und das steht noch aus. Ich hoffe, das ist Freude. Ich bete, das ist Freude. Das ist, diese Welt zerbricht in diesen Tagen. Das ist ja, worauf wir zugehen. Ich habe heute eine Nachricht, nicht direkt, aber so ungefähr gelesen von einer Bibelschule in der Ukraine. Die schreiben, wir sollen beten für die Bibelschüler, dass sie nicht aus den Augen verlieren, das Wort Gottes zu predigen und ich übertrage das Heil Gottes zu den Menschen zu bringen. In all diesen Tagen, dass sie nicht im Blick auf die Katastrophe um sie herum richten, sondern dass sie bleiben beim Predigen des Wort Gottes und uns, dass wir bleiben bei dem Heil und darin Freude und Hoffnung finden, nicht in irdischen Größen und Katastrophen. Amen. Ich bete noch. Vater, dieses Heil steht noch aus in einem großen Umfang und doch haben wir schon so viel. Dein Geist lebt in uns. Wir haben Sündenvergebung. Wir haben die Liebe zum Herrn Jesus. Wir dürfen sein Blut begreifen. Und doch verrät uns Joel, da kommt noch so, so viel. Vater, wie gewaltig soll dein Heil sein. Wie gewaltig wird das sein. Keine Sorgen, kein Leid, kein Trauer und vor allem den Herrn Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Leben in Vollkommenheit, ohne jegliche Sünde, ohne jegliche Versuchung und den Herrn Jesus Tag für Tag anzubeten und ihn zu lieben. Jesus, so bitte ich, mach den zweiten Schritt. Du hast angefangen, das Heil zu erfüllen. Ich bitte dich, komm wieder und vollende dein Heil, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dich anschauen dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass diese Perspektive uns Halt gibt, uns ausrichtet in dieser Zeit, dass wir uns nicht von Schrecken Furcht einjagen lassen. Bitte, Jesus, schenk uns eine herrliche Schau auf dieses Heil. Amen. Ich wünsche euch einen guten Abend.